Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
Na, wie geht's?
Kannst du mich hören?
Ich kann dich gut hören, ja.
Ach, das ist ja schön. Mein Gott, das läuft ja gut heute.
Läuft jod.
Ja, ich sitze nämlich in einem ganz neuen Studio, ein neues Zimmer. Es ist kein neues Zimmer, es ist ein altes Zimmer. Aber ich sitze in einem Zimmer, in dem ich eigentlich nicht sitze, wenn ich Podcast-Folgen mit dir aufnehme. Meine Eltern sind zu Besuch und wursteln überall herum. Und ich habe mich zurückgezogen. Schön. Und musste mich kurz auf diese Atmosphäre hier einlassen. Es ist lustig, weil ich habe hier die Fasan-Folge aufgenommen. Das kam mir sofort hoch.
Ja.
Also, offenbar habe ich schon mal hier was aufgenommen. Naja, so sieht's aus.
Sehr gut.
Und bei
Sehr
dir?
Sehr gut. Ich sitze an meinem Schreibtisch und habe schon Tennis gespielt heute Morgen.
Oh, wow,
und,
wow.
Und habe mich eingestimmt auf diese Folge und mir nochmal die Fotos von unserem Dreh angeguckt, wo wir bestimmt gleich auch noch drüber reden werden.
Und ein Ortolan zum Frühstück hast du dir auch gebraten?
Hab mir dann ein Tuch über den Kopf gespannt und habe,
nein Gott. Beim Tennis.
Nee, aber ich bin ganz sentimental geworden, weil der Dreh dann doch schon wirklich sehr schön war. Aber ja. Erzähl mal gleich drüber.
Ja, genau.
Genau, ich war spazieren ganz früh mit den Hündchen, habe natürlich die schönsten und liebsten Vögelchen gesehen und gehört, unter anderem die Stare, die jetzt Jungtiere haben, und ich habe die Jungtiere dann gehört durch unseren Film, ist mir der Klang total hängen geblieben. Also ich höre direkt irgendwie junge Stare überall.
Und hier übrigens auch durch die, ich höre sie durch die Bäume. Das heißt, ich habe Nisthöhlen entdeckt durch die Geräusche. Also die müssen kurz vorm Ausfliegen sein, in so alten Spechthöhlen.
Glaube ich auch, genau. Ja. Genau, so hören die sich an, wie die Stare, die wir in einem Film von uns hatten, die so kurz vorm Ausfliegen waren, die eigentlich schon darauf gewartet haben. Vielleicht waren sie sogar schon draußen, ich weiß es nicht, genau. Und und danach Tennis und dann hierhin und jetzt gerade einen kleinen Notfall gehabt, melden sich ab und an Leute aus Deutschland, also deutschlandweit über die Berliner Spatzenretter, wenn sie einen Vogel finden. Weil sie natürlich dann wahrscheinlich Spatz oder irgendwie Rettung Spatz oder irgendwas eingeben bei Google und dann melden die sich bei uns. Und ich helfe natürlich immer sehr gerne und setze das in ein Portal meistens. Das heißt übrigens, muss ich nochmal gucken, damit ich jetzt nichts Falsches sage,
Ich glaube, es heißt Wildvogelrettung Notfälle
oder so. Richtig. Es hat irgendwie einen Namen, der jetzt nicht so total direkt einleuchtet, aber genau, ja, hast du richtig. Wildvogelhilfe Notfälle heißt die Gruppe. Und da habe ich es dann noch schnell hier eingefügt und hoffe, dass dem Vogel geholfen wird. Und nochmal für alle, die jetzt Tiere finden, bitte achtet darauf, das können auch Nestlinge oder nicht, ich weiß nicht, Jungtiere sein, die eigentlich noch gefüttert werden.
Ja.
Zum einen also immer gerne nochmal eine Expertin fragen oder einen Experten, und zum anderen, wenn ihr einen verletzten Vogel findet, dann bitte nichts zu essen geben, nichts zu trinken geben, in eine Schuhbox oder Größe einer Schuhbox Löcher reinmachen und den Deckel zu, dass der Vogel im Dunkeln sitzt, da beruhigt er sich, und nicht ins Warme, sondern lieber einfach auf die Terrasse stellen oder da, wo er war.
Vor allem,
gefunden habt.
Also lieber etwas kühler, so ein Schuppen oder so.
Genau.
Und vor allem, du hast jetzt gesagt, verletzte Vögel, aber davor hast du kurz Jungvögel gesagt. Deswegen sage ich da nochmal ganz kurz, ganz, ganz wichtig, nicht alles, was auf dem Boden hopst und etwas unbeholfen aussieht, ist verletzt. Und gleichzeitig ist es manchmal trotzdem sinnvoll, sie vielleicht irgendwie ins Gebüsch oder so zu setzen. Gerade, also mitten in Berlin sind mir schon junge Eichelhähe auf einer Hauptstraße begegnet. Natürlich habe ich die irgendwie etwas zur Seite gebracht. Da kann man dann ruhig mal einfach einmal nachdenken, aber nicht sofort jeden Vogel mit nach Hause nehmen, nur weil man denkt, man muss helfen. Das ist super wichtig, das sagen wir jedes Jahr um diese Zeit, aber es ist auch jedes Jahr wieder wichtig. Und wir bekommen auch auf unserer Seite Nachrichten und Leute schicken Fotos. Guck mal, habe ich mit nach Hause genommen. Aber wir checken ja auch nicht alle 20 Sekunden unsere Nachrichten. Und wir sind am Ende auch nicht diejenigen, die helfen können, auf wie viel 1000 Kilometer Entfernung. Deswegen ist diese Gruppe, die du gerade genannt hast, für mich zum Beispiel der einzige Grund, warum ich noch bei Facebook bin, weil die haben so Koordinatorinnen vor Ort. Man kann da seine Postleitzahl eintippen und dann wird sozusagen übernommen und das ist super.
Okay, jetzt haben die gerade nämlich ein Foto geschickt und es ist tatsächlich ein Nestling und ich sag denen jetzt, die sollen den, der kann auch nicht fliegen, die sollen den zurücksetzen, ne?
Ja, wenn sie das Nest finden, wenn das geht, auf jeden
ja,
Fall.
Was heißt das Nest? Der ist groß genug, der wird bald fliegen können. Ich schicke dir das jetzt mal ganz kurz weiter.
Nee, musst du mir dabei. Musst du mir nicht, weil mein Handy ist ganz woanders. Also ich habe das nicht.
Ach,
da.
Ach, schade, okay. Nee, ja, ich würde schon gerne eine zweite Meinung einmal haben. Aber gut,
geht jetzt nicht bei mir. Musst du von wem anders holen.
Aber wie gesagt, ist ein Jungvogel, genau das, was ich angenommen habe. Ich hatte nochmal gebeten, ein Foto zu schicken. Ja, also meine Lieben, das wollte ich nur nochmal sagen. Wichtiger Punkt. Und natürlich hast du recht, Philipp. Wir hatten ja letztes Jahr auch bei einer Wanderung oder bei einer Vogelführung in Berlin, hat mir so ein Moment, da war ein Spatz und ein Eichelhäher, der versucht hat, dass den Jungspatzen sozusagen, wie kann man das sagen?
Zu fressen.
Zu catchen. Zu fressen.
Sagst, ja, ich zu glaube, fressen. So könnte, ja. Vielleicht könnte man es so,
so kann sagen.
So kann man sagen. Ich habe mich jetzt sehr erschrocken.
Zu fressen.
Über diese Situation, über das Wort, aber man kann sagen, zu fressen.
Man könnte sagen, zu fressen. Und da haben wir, glaube ich, auch den Spatz genommen und ins Gebüsch gesetzt, weil er da doch sehr, sehr prominent an so einer Hauswand saß. Und wir dachten, und da wird es nicht besser.
Ja, genau. Und es ist auch gut, immer Leute zu fragen, wenn man sich unsicher ist, auf jeden Fall. Aber gerne Leute, die vielleicht irgendwie Ahnung haben oder sich schon mal so eine Nummer speichern, wenn man einmal mit einer Person in Kontakt war. Ich hatte das mit Schwalben hier, die mir mal in einem Sommer reihenweise aus dem Nest gefallen sind. Und da konnte, also gerade bei Schwalben kann einem auch nicht jeder helfen. Schwalben sind super schwer auch aufzuziehen. Und da habe ich jetzt meinen Kontakt, den habe ich gespeichert. Kann ich nur allen empfehlen, dass das dann im Notfall schnell geht. Das ist gut, wenn es sowas gibt. Und dafür ist diese Gruppe auch ganz gut. So. Und jetzt mal was Schönes und was Positives.
Ja, bitte, jetzt erzähl du mal,
Nee, denn apropos Spatzen. Und gestern ist nämlich bei mir die erste Runde Spatzen ausgeflogen aus ihren Nestern. Und es sind die kleinsten und die feinsten. Und sie haben 3 Haare auf dem Kopf und schreien den ganzen Tag und hüpfen der Mutter hinterher, die wie verrückt am Sammeln ist. Übrigens Insekten, das kann man wunderbar beobachten, dass alle Vögel jetzt gerade Insekten brauchen. Und eben nicht Brotkrumen und so weiter. Wunderbar beobachten. Die Spatzen sammeln bei mir Blattläuse ohne Ende. Also, es sind schon auch nützliche Vögel, die in einem intakten Ökosystem zum Beispiel dafür sorgen, dass die Blattläuse weniger werden. Also super, weil der Spatz hat ja immer noch so einen Ruf, also von früher, dass er irgendwie die Saat frisst und so weiter. Ich wollte nur sagen, ich bin ganz begeistert gewesen gestern. Ich habe das beobachtet. Und der kleine, feine Babyspatz ist seiner Mutter richtig auf den Nerv gegangen und sitzt dann immer so mit so flatternden Flügelchen dahinter und macht und das ist
so süß.
So süß. Und zum Glück ist er dann hochgeflogen in die Rose, in die Kletterrose, weil ich auch kurz dachte, der war nämlich so frisch ausgeflogen und ist eben so spatzenmäßig am Boden gehüpft. Aber das sind die gefährlichen 2 Tage, glaube ich, jetzt, wo die sich so ein bisschen koordinieren müssen. Und dann ist er weggeflogen und ist so richtig mit Schwung geflogen. Ich so, das klappt aber schon gut. Und dann ist er so, wollte er so auf die Dachrinne hoch. Und dann haben ihn seine Kräfte verlassen. Und dann ist er so in der Luft und dann ist er wieder runter. Es war leider wie in so einem Disney-Film. Ich habe richtig gehört, wie er so... und dann...
Ach nein. Ja, man hörte so ein Orchester wie bei Disney.
Ja, genau das. Ja. Und da dachte ich auch, also alles gut, die halten das ja aus, diese kleinen Vögelchen. Und die lernen ja auch so. Aber wenn dann da unten eine Katze sitzt oder auch irgendein anderes...
ist der Arsch ab.
Dann ist der Arsch ab. Und das ist deswegen auch dafür gut, wenn man zum Beispiel im Garten Hecken hat, Gebüsch und nicht nur irgendwie englischen Rasen und einen Baum oder so. Also.
Ja. Ich habe auch gestern wieder einen Anruf bekommen, da hat auch sich, jetzt melden sich jetzt wirklich viele Leute und es sind meistens Jungvögel. Und er meinte, hier in Köln war es diesmal, hier sitzt ein kleiner Spatz, wo ich schon dachte, Spatz wird es wahrscheinlich nicht sein, aber egal, hier sitzt ein kleiner Spatz. Und ich war gerade am Schreiben, da kommt die nächste Message, das ist jetzt ein bisschen morbide. eine Krähe war da und hat den Schwarz geholt. Sorry, ich musste leider. Ja,
ja.
Waren wir, ja, er saß eben prominent da, ne? Und dann kam, das geht auch so schnell. Also es ist ja auch oft so, dass wir haben ja auch über Fenster, also Vogelschlag am Fenster oft geredet und viele Leute sagen, das ist bei mir noch nie passiert, ich habe noch nie einen Vogel gefunden oder gesehen oder irgendwie und es ist echt so, liebe Leute, echt, es geht so schnell, wenn ein Vogel irgendwo, ich sag mal, tot oder verletzt sitzt, so schnell, gerade in dieser Zeit, dass entweder ein anderer Vogel kommt oder eine Katze oder wie auch immer. Und oftmals sieht man die auch gar nicht. Es ist einfach so.
Und genau, ich meine, wenn ich hier rausgucke bei mir, ich habe so viele Elstern und ich habe auch Nebelkrähen und Eichelhäher und wir lieben alle Vögel, ich jedenfalls, du auch. Es ist, haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht und so. Aber trotzdem, die haben gerade alle Junge und die wollen alle leben und da geht das eben wirklich zügig. So.
Und es ist knallhart manchmal.
Das ist manchmal also knallhart,
wir haben jetzt, ja. Ja, wir haben knallhart hier im Garten hier eine Amsel, die hat drei Kleine hochgezogen und ich weiß nicht, wo sie alle abgeblieben sind, aber eine hockte eben genau diese, ich sag mal, 3-4 Tage hier im Garten und eine Krähe kam jeden Tag, hat sich hier hingesetzt und knallhart gewartet und am Ende leider auch Erfolg gehabt. Es ist bitter.
Die sind eben auch sehr schlau. Das ist der Punkt.
Ja,
und zumindest, und dann hören wir vielleicht auch damit auf mit diesem knallharten Morgenreport. Zumindest machen die das, weil sie selber Junge haben und selber diese Proteine brauchen. Wohingegen eine Katze, die man draußen laufen lässt, die kriegt ihr Fresschen abends hingestellt. Die braucht das nicht. Und das ist dann wirklich ein sinnloser Tod. So. Tschüss, das war jetzt der letzte Stimmungs.
Nein, da finde ich überhaupt nicht. Ich finde das gut, dass wir darüber reden. Ich glaube auch wirklich, dass die Leute, die zuhören, da das total verstehen. Und gerade mit Katzen muss ich auch nochmal sagen, hier im Garten bei meinem Freund, egal wo ich hingehe, ich sehe vermehrt gerade Katzen, die hier rumstreunern und es ist in der Tat so. Also natürlich nicht alle Katzen, aber die meisten, die wissen natürlich auch, jetzt sind die Jungtiere unterwegs ne, und werden interessiert. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wir vielleicht auch mal länger drüber reden sollten. Ja. Wir verschieben das immer, aber es ist in der Tat so, dass es bestimmte Dinge gibt, die unsere Vogelwelt wirklich belasten. Vor allen Dingen reden wir bestimmt gleich nochmal drüber Landwirtschaft und andere Sachen. Aber Katzen sind leider ein großer, großer Faktor. Es ist nun mal so.
Genau. Und das Ding ist, dass viele Leute sagen, es gibt auch viele Leute, die Katzen mögen und Vögel mögen. Es gibt allgemein, ist meine Feststellung bei dem Thema, die Vögel werden weniger, immer so dieses Ding, naja, aber es gibt doch noch genug Vögel. Warum muss die Schwalbe denn bei mir brüten und alles voll scheißen? Wenn ich jetzt mein Nest wegmache, das ist ja nun egal. Also die können ja woanders hin. So, das ist so diese Annahme, sogar von Leuten, mit denen ich rede. Ich wohne auch auf dem Land, die eigentlich Vögel mögen und die auch wissen, dass ich Vögel mag. Ne? So, aber das Problem ist, dass der Druck auf dem Vogelleben von so vielen Seiten mit so vielen Faktoren stärker wird, ja, weniger zu fressen, weniger Schlafplätze, verrücktes Klima und so weiter, dass dann sowas natürlich vor 100 Jahren vielleicht nicht so dramatisch gewesen wäre für eine Population, aber heute eben schon, weil es einfach stressig ist, so.
Absolut. Und man muss dazu sagen, um mal mit Zahlen das zu beenden, es leben heute 600 Millionen Vögel weniger in Europa als noch 1980. 600 Millionen.
Ja.
Das ist mal eine Zahl. Einfach um mal sich das zu vergegenwärtigen, was passiert. Und redet man mit älteren Menschen, und das habe ich in letzter Zeit häufiger getan, hier in Köln auch, die sagen auch alle das Gleiche. Auch die mit Vögeln nichts am Hut haben, die sagen, ja, früher waren es viel mehr Vögel.
Und das ist spannend, das ist weil die Älteren sagen das alle und die Jüngeren, die jetzt anfangen, sich für Vögel zu interessieren, was ich toll finde, es gibt ja einige, die haben das nicht vom Elternhaus irgendwie oder vom Opa, wie bei mir, mitbekommen, die fangen jetzt einfach damit an. So, finde ich ja total super. Und da ist es ganz normal, da fehlt dieser Vergleich. Und dann kannst du natürlich aus dem Fenster gucken oder an dein Futterhäuschen und denken, ist doch alles jod, ist doch alles voll. So, Und das ist ja kein Vorwurf an diese Leute, aber deswegen reden wir uns ja am Kopf und Kragen. Und deswegen sollte man auch mit Älteren sprechen.
Ja, absolut.
So, bist du eingeschlafen?
Nein, ich habe nur gerade eine Nachricht bekommen wegen dem Vogel und ich schreibe kurz zurück.
Oh, meine Güte, der Vogel.
Ja, es tut mir leid, aber weißt du, da muss ich jetzt ran.
Nein, das ist so, schon in Ordnung, ist schon okay.
Ja, aber was soll ich tun?
Dann ist ja okay.
Die sitzen da mit dem Jungvogel und jetzt sagt er, sie haben ihn im Mülleimer gefunden.
Nein, ja, noch schlimmer, aber ist ja richtig, aber das muss jemand vor Ort jetzt mal übernehmen, weil du kannst ja nichts machen. Ja. Das ist das leider stimmt. So hart, finde ich.
Ja.
In dieser Gruppe gibt es auch Leute, die übernehmen können, dachte ich.
Ja, das hoffe ich auch, aber er hat mir jetzt geschrieben. So, wir machen weiter, komm. So. Jetzt sag mal, eine ganz wichtige News, ich schreibe mir ja immer auf, welche Vögel ich sehe momentan. Ich habe vor 2 Tagen das erste Mal in Köln, ich weiß gar nicht, ob das spät oder früh ist, Mauersegler gesehen.
Ach, schön.
Ich weiß nicht, ist das, ich hatte natürlich auf Sizilien, in Italien, ich war ja gerade auf Drehreise, auch Mauersegler gesehen und jetzt aber erst vor 2 Tagen hier.
Ja, also ich glaube,
ist das spät? Ist das früh?
Ich glaube, das ist okay. Also wenn ich überlege, also Mitte Mai ist, glaube ich, relativ normal, aber es ist jetzt nicht 3 Wochen zu früh oder früher, wie es jetzt bei vielen anderen Zugvögeln dieses Jahr war. Ich habe auch jetzt hier die ersten gesehen, heute übrigens, und deswegen glaube ich, da ist alles... Also okay, muss man keine Schwitzelippe kriegen und sagen,
sehr gut.
Schon wieder alles durcheinander.
Sehr gut.
Genau, aber schön,
schon wieder alles,
schön, ich habe sie heute auch gesehen, gehört, bei uns hier in dem kleinen Städtchen in der Nähe, wo ich heute kurz war, bei uns im Dorf gibt's ja nur so 2 Pärchen, die sind noch nicht da. Ist für mich ja auch so ein Stadtvogel, Stadtgeräusch, deswegen habe ich den auch noch gar nicht so sehr vermisst, aber ist natürlich voll das Köln-Tier. Für dich
na,
auch.
Es geht so. Also ich muss leider sagen, früher waren es wirklich viel mehr. Gerade Mauersegler waren es viel mehr in Köln früher. Ich weiß nicht, in Berlin glaube ich ja auch, aber das liegt natürlich auch immer wieder an den Schlafplätzen. Was ist denn da? Was gibt es da?
Die Nistplätze meinst du?
Was finden die? Genau.
Ja, die Nistplätze sind ja das Ding. Ja, man sieht auch den Unterschied. Ich meine, du warst gerade in Italien drehen, ich war in Italien im Urlaub. Und da sind natürlich die Städte, also bei mir in der Toskana, also sowas von voller Mauersegler, aber es sind eben auch alte Häuser, die sind ja aus der Renaissance teilweise, da ist ja wirklich, wurde ja so anders gebaut, und es gehört so dermaßen dazu zum Stadtbild, also richtig schön, richtig, richtig schön.
Ja, ich war überrascht, muss ich sagen, ich war ja bei Catania, also am Ätna. Ich war überrascht, wie wenige da waren. Und es kann aber auch sein, dass die noch nicht angekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Also es waren weniger, als ich erwartet habe. Und wir waren in alten Dörfern, also weniger in den Städten. Vielleicht waren sie da vermehrt. Insgesamt leider wieder ein Downer am Morgen jetzt am Ätna. Fand ich überraschend wenig Vögel. Also ich war... Ich glaube, ich habe es dir schon erzählt, ich war so ein bisschen traurig und geknickt. Ich habe dann auch mit einem Pistazienbauern geredet, der meinte, hier wird super viel Glyphosat gespritzt. Also fast alle Bauern, und da sind ja ganz viele Pistazien- und Obstbauern, machen alle eben Pistazien, machen alle Glyphosat. Ja, und das ist natürlich für die Vogelwelt vor Ort, kann man sich vorstellen, einfach der Horror. Und das habe ich irgendwie alles mitbekommen. Und es war ein bisschen traurig, bis ich dann eine Region gefunden habe, wo ein Biobetrieb arbeitet. Und da habe ich ja dann die Bienenfresser gefunden. Und das war natürlich a dream come true.
Ja, das musst du jetzt erzählen, weil du hast es zwar mir erzählt, aber noch nicht der ganzen Bevölkerung, die an den Endgeräten sitzt
und
wartet. Das musst du jetzt allen nochmal erzählen.
Das werde ich jetzt allen nochmal
erzählen. Zumal das unsere letzte Folge war. Das ist ja schon ein irrer Zufall.
Das ist wirklich ein irrer Zufall. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich noch nie Bienenfresser gesehen habe. Und ich habe auch, glaube ich, in der Folge gesagt, dass ich mich ich würde die super gern sehen etc. Und weil diese Folge so nah war und ich noch wusste, was du erzählt hast, nämlich, dass die Bienenfresser im Flug rufen, und auch den Ruf hatte ich mir gemerkt, stehe ich an diesem Biobauernhof da in einem Tal und neben dem Gebäuden war so ein Flussbett, was so ein bisschen ausgetrocknet waren. Da gab es wohl Überschwemmungen letztes Jahr und wir hatten die Ufer so ein bisschen weggetragen. Auf jeden Fall stehe ich da und sehe dann diese Vögel und dachte, ach, das sind bestimmt Schwalben oder irgendwas, hat mir jetzt gar nicht so viel Gedanken gemacht und wir waren natürlich auch am Drehen und ich war abgelenkt. Und dann höre ich aber diesen Ruf und sehe diese Vögel und erinnerte mich daran, die rufen, während sie fliegen und dann auch von der Form so ein bisschen und dieses Gleitende, was ja auch so ein bisschen ist, wenn sie fliegen. Und dann irgendwann drehte sich so ein Vogel und dann sah ich eine Farbe und dann, kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt ich war.
Ja.
Ne? Ich so, es kann. Und dann bin ich losgerannt in dieses Flussbett rein und hab mich da hingesetzt. Und dann war es wirklich so ein Moment, wir reden ja manchmal über so besondere Momente. Und ich saß dann da alleine, ich habe auch dem Team gesagt, ihr müsst jetzt hier alleine kurz mal weitermachen, ich komme gleich wieder, mich da hingesetzt und in dem Moment, als ich da saß, ist ein Bienenfresser auf einen Ast geflogen und hat sich wirklich, ich weiß nicht, 3 Meter vor mir auf diesen Ast gesetzt und saß da 3 bis 4 Minuten und ich konnte ihn mir angucken im Sonnenschein und es war so traumhaft, dass ich war so gerührt, ich fand es so toll, ich habe dir auch, glaube ich, direkt geschrieben, es war
ja.
Ein ganz tolles Erlebnis. Das total
sind,
schön.
Das sind diese Momente, die man nie vergisst, finde ich.
Ja.
Und du ja auch.
Ja.
Und das ist das Tolle, was Vögel auslösen können, vor allem aus dem Nichts heraus. Und das finde ich immer wieder, immer wieder so schön. Das kann passieren, wenn ich aus dem Haus gehe und der Pirol singt das erste Mal im Jahr. Aber ja. Gleichzeitig passiert es eben auch immer zum ersten Mal, wenn man eine solche Vogelart.
Genau. Genau.
Unerwartet trifft, vergisst man nicht. Ich habe das ja auch bei mir für immer in meinem Herzen gespeichert.
Ja, genau das. Ich glaube, das war schon sehr besonders, einfach weil ich nicht damit gerechnet habe und B, diesen Vogel auch wirklich noch nie gesehen habe. Ne?
Ja.
Und ihn dann so erkannt und gesucht und gefunden habe. Das war wirklich total, total schön. Und dann bin ich natürlich auch zum Team. Wir waren ja mit der Kamera vor Ort und haben wir versucht, ihn aufzunehmen, also die Vögel aufzunehmen, haben es auch geschafft, aber waren schon was weiter weg. Die sind dann auch, wir wollten natürlich nicht nah ans Ufer gehen, sondern haben uns so in der Mitte des Flussbetts da aufgehalten.
Mhm.
Und als ich dann gesagt habe, so jetzt müssen wir leider weiter, sind wir mit dem Auto Richtung Hauptstraße gefahren und auf einmal sitzen wir in diesem Wagen und auf einmal ruft der Frido, das ist der Kameramann, nee, guck mal da. Und dann saß ein Bienenfresser auf dem Ast direkt neben dem Auto.
Mm.
Und dann haben wir die Kamera im Auto rausgeholt und den gefilmt und haben noch super Aufnahmen bekommen. Es war wirklich ganz toll und aufregend.
Ach, das ist so schön. Toll, das freut mich sehr. Ja. Ich habe mich sehr auch gefreut, als du mir sofort geschrieben hast. Manche Dinge muss man einfach sofort mitteilen. Das ist einer dieser Momente. Super schön.
It was a beauty.
Ja, so. Sollen wir mal
so
überleiten? Oder gibt es
ja,
noch wir irgendwelche?
Müssen jetzt,
nö, wir müssen gar nichts, aber ich
finde...
Wir müssen
gar nichts.
Ich
wir
finde,
haben wieder böse Post bekommen, dass wir zu lahm schwätzen, aber diesmal ging es ja um Vögel.
Ja, stimmt, es ging ja aber ausnahmsweise um Vögel. Also, bevor ich es vergesse, ja. Bevor wir überleiten, bevor wir, damit wir hier noch ein bisschen mehr schwätzen über was anderes. Ich habe ja gesagt, meine Eltern sind zu Besuch. Es öffnete sich gerade die Tür und mein Vater reichte mir einen Zettel hinein, wo drauf steht, es ist wirklich, also ich muss es auch fotografieren, es ist sehr schön. Liebe Grüße an Antonia, habe mich in der Hahn-Folge total über Little Red Rooster von den Stones gefreut.
Ach, wie schön.
Diese,
ach, liebe Grüße zurück.
Diese Nachricht wurde gerade ins Studio gereicht.
Sie wurde ins Studio von dem Assistenten deines Vaters gereicht.
Genau, genau.
Ja.
Das war schön, das ist schön.
Ja,
genau.
Liebe Grüße zurück und das habe ich natürlich sehr gerne, dieses, er hat ja den tollen Tipp gehabt, habe ich natürlich sehr gerne in die Folge mit aufgenommen.
Mhm. Schön. So, und apropos Hahn, was reibt sich auf Hahn? Ortolan. So, und
das
machen wir jetzt.
Oh Gott,
ja.
Super Überleitung, super Überleitung. Nein, ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt erst über diesen Vogel reden, eigentlich.
Ich habe auch immer noch Angst.
Mich,
Ich habe immer noch Angst, dass wir die Folge gleich fertig haben und dann feststellen, dass wir sie vor 3 Jahren schon gemacht haben. Aber egal.
Ja, genau, habe ich auch gedacht. Nee, aber ich wollte noch mal kurz eine Sache sagen, um so ein bisschen Spannung aus dieser Folge. Es könnte sein, dass das hier der erste Vogel oder was, auf jeden Fall, dass wir hier in der Mitte stoppen, weil wir noch nicht alles besprochen haben und beim nächsten Mal weitermachen. Will ich nur schon mal sagen, weil der Vogel ist wirklich, wir haben eine ganz besondere Geschichte zu diesem Vogel zu erzählen.
Ja.
Und die geht mir auch wirklich sehr nah. Und es gibt mehrere Themen, die mit diesem Vogel im Zusammenhang stehen. Und deshalb wollte ich dir das nur schon mal sagen, dass ich das auch auf jeden Fall für möglich halte, dass wir sagen, okay, wir behandeln ein Ding und wir machen noch
eine zweite Folge. Wir können ja Ortolan 1 und Ortolan 2 machen, finde ich gut. Aber dann weiß ich das jetzt auch, dass das dein Plan ist und dann kann ich da mich darauf einstellen und muss hier nicht so durchhetzen.
Genau, ich will nämlich nicht durchhetzen, weil ich habe auch eben, als ich mir die Fotos nochmal angeguckt habe vom Dreh und so gesehen und gemerkt, das ist eine wirklich, berührt mich sehr, es ist ein sehr wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte, da möchte ich jetzt nicht huschi-huschi sein.
Huschi-huschi, fuschi-fuschi.
Huschi-huschi, nein, möchten wir nicht.
Finde ich gut. Ich würde mal beginnen. Vielleicht gerade so der Name Ortolan klingt bei vielen, die jetzt diese Folge sich hier anhören und geöffnet haben, sehr ungewöhnlich und vielleicht, also für mich auch, es ist ja ein Vogelname, der anders als zum Beispiel Gartenbaum, Läufer oder Haus, Rot, Schwanz oder Blau, Meise wirklich irgendwie nichts mit dem Vogel zu tun haben könnte. Ich finde, er klingt irgendwie wie so ein Fantasiename, oder? Es ist auch ein ungewöhnlicher Name für einen Vogel. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgeguckt. Also auf Französisch, er hat eine Verbindung zu Frankreich, der Vogel, eine sehr enge. Da kommen wir zu, da ist ja auch L'Ortolan. Ich glaube, es ist, damit hängt es zusammen. Aber der lateinische Name ist Emberiza Hortulana und Hortus ist der Garten. Und ich leite das jetzt so groß ein, weil das wir haben ja jetzt Zeit, wie ich gerade gehört habe. Und Hortus, der Garten, da gibt es einen alten deutschen Namen für Ortolan und das ist die Gartenammer. Und darin steckt ja Ammer, so wie die Goldammer oder die Grauammer oder die Rohrammer. Es ist also eine Ammer und das ist ganz wichtig. Mir war das jetzt wichtig, das am Anfang einmal klar zu sagen, weil das wir haben so viel zu sagen über den Vogel, dass wir mal so ein bisschen die Basics nicht vergessen.
Die Eckdaten. Ja, finde ich gut. Finde ich gut und
genau, das ist eine Ammer und es gibt ja verschiedene Ammern in Deutschland, in Europa. Und die bekannteste ist die Goldammer. Die hat, glaube ich, haben die meisten von uns schon mal irgendwo gesehen und gehört. Und die Grauammer ist die größere von den Ammern. Die lebt ja bei mir hinterm Garten auch. Und dann gibt es, wie gesagt, noch andere Ammern. Aber das, was diese Ammern gemein haben, ist eben, dass sie im Offenland leben, also nicht im Wald, sondern ja irgendwann mal Kulturfolger waren und den Menschen, wie er Ackerbau betrieben hat oder Obstbau oder was auch immer, sind sie ihm gefolgt und haben davon profitiert. Und Gartenammer klingt jetzt so, als könnte die auch bei dir im Garten sitzen in Köln, aber, und das ist ganz wichtig, Garten war eben auch früher ein anderer Begriff. Ich glaube, dieser Begriff des Gartens, auch für den Garten Rotschwanz übrigens, den ich heute gehört habe, der Begriff des Gartens, wie wir ihn heute kennen, ist ja was anderes, also so ein Ziergarten mit einem bisschen Rasen und einem Trampolin für die Kinder und einer Terrasse. Garten war ja auch jahrhundertelang ein genutztes Feld, also mit Obst und so weiter. Und das ist wiederum für den Ortolan wichtig, deswegen heißt er Gartenammer. So.
Ja, genau. Und da kann man ja auch vielleicht direkt weitermachen und sagen, wichtig eben, weil der Baumbestand hoch ist und er braucht eben eine hohe Singwarte und sucht diese auch. Und die gibt es eben in vielen Gärten gibt es die vielleicht. Jetzt denkt man wieder, ihr könnt ja im Garten sitzen, aber
es geht
er ist dann schon sehr wie sagt man das? Wählerisch.
Er ist super wählerisch, er hat sehr hohe Ansprüche an seinen Lebensraum. Der Garten, der gemeint ist, sind eben diese Obstgärten, die auch im Süden häufig mit Weingärten in Verbindung stehen. Das war jetzt in der Toskana auch wieder so. Also dieser typische Obstgarten, den wir hier kaum noch haben. Wir kennen die Streuobstwiese. Das ist ein Lebensraumtyp, den wir, wo viele auch wissen, dass man ihn schützen sollte, weil er sehr artenreich ist. Aber diese Streuobstwiese und diese Obstgärten waren eben früher oft am Dorfrand und haben dann das Dorf mit ernährt. Und das war ein typisches Landschaftsbild. Und das waren eben auch Gärten und Weingärten. Mhm. Und das ist was, was der Ortolan mag. Offene Landschaften, aber hohe Bäume als Singwarte. Und bei uns sind das, bei uns in Deutschland, aber auch bei mir hier in der Niederlausitz, sind das Eichen. Also hohe, alte Eichen sind ihm ganz, ganz wichtig.
Ja, dann lasse ich mal abspielen, wie er sich anhört. Ja. Vielleicht mal kurz. So kann man ihn hören, wenn man ihn dann hört. Ich spreche jetzt vor allen Dingen für Gebiete nicht in NRW. Also hier hört man ihn, glaube ich, gar nicht mehr. Aber so, ich lasse mal abspielen. Ist ja eigentlich ein wunderschöner Gesang.
Ich könnte schon wieder heulen.
Wunderschön. Ja, aber genau, ein wunderschöner Gesang, der einem auch nicht mehr aus dem Kopf geht. Also es ist schon, also das vergisst man eigentlich nicht.
Nein, also, das ist vor allem, ich finde, also gut, wir sind da ja sehr vorgeprägt, weil wir eine Reportage gemacht haben, damals über den Ortolan für den NDR. Da haben wir natürlich diesen Gesang noch und nöcher gesucht, am Ende auch gefunden, auch verarbeitet. Deswegen ist er uns sehr im Kopf. Aber ich muss auch sagen, vielleicht liegt es daran, aber auch sonst hat er natürlich was Melancholisches in der Stimme, was die Goldammer nicht so hat und die Grauammer auch nicht. Und natürlich übertrage ich das so ein bisschen auch auf sein Leben, wie schwer er ist. Leider inzwischen bei uns hat. Und das ist so, ist natürlich totaler Quatsch. Der hat auch schon so gesungen, als es ihm besser ging. Aber ich finde diese Melancholie, irgendwie dieses etwas Traurige in dem Gesang, das berührt mich immer ganz, ganz doll.
Ja, ich kann das aber total nachvollziehen. Ich habe das bei, also jetzt, das ist eben am Ende dieses Langgezogene, dieses Düt, ne, dieses das ist ja eher ins, geht in die höheren Töne und dann hat er eben diesen langen Nachruf und das finde ich auch, das macht mich auch so ein bisschen, denkt man so auch, ist so ein, so ein Schmerz inne.
Also um da auch mal die Basics nochmal zu bringen, es war eben ein nicht seltener Vogel im Offenland bei uns viele, viele Jahrhunderte lang. Weil diese Bedingungen, die wir eben besprochen haben, eigentlich überall gegeben waren, also auf dem Land, ne? In jedem Dorf oder so gab es diese Wirtschaft, die Art der Landwirtschaft und auch diese Gärten. Er ist immer schon sehr wärmeliebend, also ich weiß nicht genau, wie im Norden die Bestandszahlen waren, die also ganz im Norden, aber auf jeden Fall war er jetzt nicht so super selten. Und inzwischen ist er eben ein sehr seltener Vogel bei uns geworden. Er lebt noch in einer Schneise vom Wendland, das ist in Niedersachsen, die Elbe runter, bis hier zu mir in die Niederlausitz. Das ist eben auch eine recht wärmebegünstigte Gegend, jedenfalls bei mir hier. Und das ist so die größte Dichte, die er hier noch hat. Und dann gibt's noch in Franken ein kleines Feldchen, wo er auch sehr, sehr aufwendig geschützt wird. Und auch noch an der Weser. Aber insgesamt geht man von so 10.000 bis 16.000 Brutpaaren aus. Das klingt jetzt vielleicht viel, 1.000, ne, 16.000, aber es ist eben nicht viel.
Ach, also, gar nichts.
Es ist nichts.
Er wird ja auch in der roten Liste als gefährdet.
Genau. Geführt, und deswegen, und er ist eben auch nicht sehr, er verbreitet sich jetzt nicht mal eben schnell wieder da, wo er mal ausgestorben ist. Das muss man auch sagen, weil die Bedingungen auch nicht jetzt von heute auf morgen wieder viel besser werden. So.
Und, und man muss auch dazu sagen, vielleicht, also um die Bedingungen, also wie gesagt, der Lebensraum ist, hat sich ganz stark verändert und das, was er braucht für die Brut und wo er lebt etc. hier in Deutschland, aber auch das Klima hat sich verändert, weil eben, wenn er dann brütet, ist ja ein Bodenbrüter. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig zu sagen, sind es jetzt nicht nur die Gegebenheiten, sondern auch, wenn es einfach sehr viel regnet zu gewissen Perioden oder in der Zeit, wo er die Jungtiere durchbringen muss, dann kann da auch ganz schön viel schiefgehen, ne? Also es gibt ja, eben ganz viele Punkte, die gegen ihn laufen
genau,
können.
Genau, es ist eben diese Starkregenereignisse. Genau, es ist ja so, dass es neuerdings öfter, es regnet insgesamt seltener, aber wenn, dann so richtig. Und das ist für viele Bodenbrüter ein Riesenproblem, das stimmt.
Ein Riesenproblem.
Da hast du völlig recht. Die Böden sind ja auch so trocken, dass sie dann das Wasser nicht aufnehmen können. Das ist alles ein Riesen, also es ist alles sehr, sehr schwierig. Er ist eben so ein ausgesprochener Spezialist. Also er hat leider echt hohe Ansprüche an seinen Lebensraum, an den Brutplatz. Und dann ist er auch noch Zugvogel. Also er hat so ein bisschen die Arschkarte von den mitteleuropäischen Vögeln im Offenland.
Ja, und ja, genau. Und ich glaube, wir sagen ja auch oft, wenn wir sprechen, wir wundern uns, dass überhaupt noch ein Vogel hier rüberkommt. Und ich glaube, der Ortolan ist das beste Beispiel für einen Vogel, der wirklich alles gegen sich sprechen hat, ne? Also auch Wilderei, wo wir ja auch noch gleich zu kommen.
Ja.
Also wirklich in jeder Hinsicht ein Vogel oder eben auch Waschbären, die es früher nicht gab, die es heute gab, die vielleicht Feinde oder die Fressfeinde wären.
Ja.
Ja, solche Dinge. Also es ist wirklich ein Vogel, der hat es nicht leicht. Und deshalb umso schöner, Philipp, das möchte ich jetzt nochmal kurz sagen. Und was für ein Wunder, dass der bei dir ist, weil das hast du noch gar nicht erwähnt,
nee,
dass er, ne? Weil das finde ich wirklich, ich weiß noch damals, als du das mir erzählt hast, und ich glaube, ich war sogar live dabei, als du ihn einmal gehört hast, da hast du mich angerufen oder mir geschrieben. Ich war genau wie du, total, ich war so gerührt und ich konnte es kaum glauben, dass der, gerade dieser Vogel bei dir jetzt sitzt. Und ich glaube, es ist jetzt das fünfte Jahr oder wie viele Jahren? Das ist doch bestimmt 5 Jahre her, 4 Jahre, oder?
Ja, länger. Also Sommer hier war 2017, der erste Sommer. Wir sind danach erst fest hier hingezogen, aber ja. Das heißt, ich weiß nicht, wann ich ihn, aber es muss kurz nach unserem Film auch gewesen sein, weil ich ihn ja auch so im Kopf hatte. Und ich hatte den vorher nicht im Kopf. Das ist ein Vogel. Ich lese mal ganz kurz eine Zeile aus unserem Buch vor.
Ja.
Also aus unserem Buch Vogel entdeckt, Herz verloren im Kosmos Verlag, wo der Ortolan ein ganzes Kapitel bekommen hat. Das ist wirklich ganz kurz, aber das passt ganz gut. Der Ortolan ist ein Vogel, der mir enorm viel bedeutet. Meine Beziehung zum Ortolan ist besonders, denn er ist mir erst spät im Leben zum Freund geworden. Viele Vogelarten liebt man ja schon immer oder hat Erinnerungen an sie, die eng mit der Kindheit verknüpft sind. Ich hatte als Kind keinerlei Bezug zum Ortolan. In meinen Vogelbüchern überlas ich ihn fast. Lediglich der besondere Name fiel mir auf. Warum Goldammer, Grauammer, Rohrammer und dann plötzlich Ortolan? So, also das wollte ich nur sagen, weil ich das so schön finde. Ich finde es so schön, was ich da geschrieben habe. Nein, was ich so schön finde, dass er mir erst spät zum Freund wurde. Durch den Film, aber auch durch den Ort, an dem ich jetzt lebe. Es ist jedenfalls so, dass ich es mir nicht hätte vorstellen können in meinem Leben, dass ich mal so nah an diesen Vögeln lebe, vor allem nicht nach dem Film, obwohl ich wusste, dass sie irgendwo hier vorkommen, war das für mich damals ähnlich wie bei dir mit dem Bienenfresser jetzt. Das war so absurd, das musste ich dir auch sofort mitteilen, glaube ich, oder? Habe ich dir nicht auch
geschrieben? Du hast mich direkt angerufen und mir das gezeigt.
Ja, genau. Und das ist so krass und ich habe es noch im Ohr, weil ich es aber auch jetzt wieder im Ohr habe, weil sie jetzt zurück sind. Und es ist, du musst dir das auch so vorstellen, du warst ja schon mal hier, man geht bei uns durch den Garten, dann ist hinten die Obstwiese und dahinter kommt ein Acker, ein richtig schöner Glyphosat-Acker, also da kann ich auch nichts dran ändern. Und dahinter wiederum sind so alte Eichen, die so ein bisschen Struktur geben und die so ein bisschen erhöht stehen. Südlage, und das sind die Eichen, wo jedes Jahr so 5 Männchen singen. Man sieht, also ich sehe sie immer, wenn sie ankommen, dann sehe ich sie auch kurz, aber ansonsten nimmt man sie kaum wahr. Es sind sehr scheue Vögel, die auch wirklich nur dort in diesen Eichen leben, und das sind so richtig alte Eichen. Das ist echt schwer, die jetzt auszumachen, wenn die Blätter schon so ausgetrieben sind. Zumal, und das finde ich wieder so unglaublich toll, der Vogel sieht aus wie ein frisches Eichenblatt.
Stimmt.
Das ist einfach unglaublich, wie gut der getarnt ist. Mit diesem olivgrünen, bisschen gelb, dann dieses rötlich-rostbraune, der ist einfach, so die Eichenblüte, die hat ja auch sowas, also der ist einfach für mich die vogelgewordene kleine Eichenblattblüte, keine Ahnung. Also total krass, wirklich total krass. Das heißt, man hat so eine Chance Anfang Mai, wenn die zurückkommen. Da, ich hatte schon ein Jahr, da war es sehr kalt und die Vögel waren vor dem Blattausschlag da, so ein paar Tage. Da habe ich sie beobachtet. Aber du weißt ja, mir reicht oft auch der Gesang und es ist einfach so schön und die singen auch, wenn es regnet, die singen auch abends nochmal. Es ist ganz still, keiner singt mehr, nur von fern der Ortolan. Es ist so unglaublich toll. Also ich bin so glücklich, dass sie hier sind und gleichzeitig habe ich jedes Jahr Schiss, dass sie nicht wiederkommen.
Ja, kann ich verstehen. Auch mit gutem Grund.
Es ist auch Stress.
Es ist auch richtig Stress. Auch mit gutem Grund, ja. Weil vielleicht eine wichtige Sache sind eben Langzieher, diese Vögel. Ich glaube, die anderen Ammernarten ja nicht. Sind eher,
genau.
Ich sag mal, Teilzieher oder auf jeden Fall ziehen sie nicht so weit wie der Ortolan, der ja wirklich südlich der Sahara.
Ja.
Zieht. Das ist ja auch ein ganz schön langer Weg.
Ich glaube,
meine Fresse, ey.
Ich glaube, Westafrika. Ja. Also ich erinnere mich, dass unsere Biologin damals immer von Sierra Leone und so sprach. Ich glaube, das ist Äquatornähe so. Aber es ist auf jeden Fall südwestlich, glaube ich, der Sahara. Aber es ist schon richtig, richtig weit für so einen Vogel, der eben, der einfach, also und vor allem der einzige aus der Ammernfamilie, der so weit fliegt.
Das der ist macht schon sehr es besonders. Sich nicht leicht. Der Orti ist wirklich unterwegs. Und dann ist er eben diesen ganzen Gefahren ausgesetzt und fliegt dann auch noch über Frankreich. Auf jeden Fall glaube ich, mich erinnern zu können, dass die deutschen Ortolane ja auch wirklich die sind, die über Frankreich fliegen, ne? Ja.
Ja. Also das haben Beringungen und Besenderungen ergeben. Und sie fliegen über Frankreich, über die Pyrenäen, über Gibraltar, über die Meerenge und dann runter ins westliche, ins Afrika. Das ist auch
nochmal. Bei unserem Thema wären. Ich finde, jetzt ist es Zeit, dass wir mal erzählen über diesen Film, über deinen ersten Film, den du realisiert hast mit mir zusammen. Und wie das gekommen ist, weil es hat ja alles auch mit dem Zug dieser Vögel zu tun, oder?
Ja, natürlich. Und warum der Vogel auch ein so besonderer Vogel für uns beide ist, weil wir beide ihn eigentlich vorher nicht gut kannten und zusammen ihn besser kennenlernten und lieben lernten. Und jetzt lebt er natürlich bei mir. Das macht ihn nochmal mir vielleicht ein bisschen anders nah. Aber grundsätzlich ist das ein Vogel, der unsere Freundschaft ja geprägt hat. So, und deswegen ein sehr besonderer Vogel, deswegen auch Kapitel 1 in unserem Buch. Und werde ich für immer damit verbinden, auch das ist der erste Film war, den ich in meinem Leben gemacht habe. Regie, Buch und so weiter, Idee. Und das ist schon besonders, erstens, weil ich, glaube ich, 26 war. Das ist auch relativ jung für jemanden, der dann einen Fernsehfilm macht. Und weil
wie alt warst du? Sag nochmal kurz, 26?
26.
Wie süß. Dann warst 26, du genauso alt, wie als ich den ersten Film gemacht habe. Ach Mann.
Siehst du. Süß. Siehst du. Und es ist eben besonders, weil es echt schwer ist, im Fernsehen einen Film zu machen über einen Vogel, den kein Schwein kennt. Also es ist ohnehin schon nicht einfach, einen Fernsehfilm abends im Fernsehen zu machen über einen Vogel, den jemand kennt. Aber dann noch einen zu machen über einen Vogel, den keiner kennt, ist so ein bisschen, es ist jetzt dramaturgisch und so nicht so einfach, ne? Und deswegen umso toller, dass das damals geklappt hat mit deiner Hilfe. Und überhaupt haben wir dann eine gute Geschichte auf die Beine gestellt. Eine Geschichte, die natürlich was damit zu tun hat, dass dieser Vogel sehr besonders ist.
Noch genau daran erinnern, wie du und ich in diesem Zimmer saßen. Damals waren wir noch im Prenzlauer Berg nach hinten raus, weißt du noch, das erste Zimmer, wo wir zusammen gesessen haben und wie wir überlegt haben, wie wir diesen Film machen können, damit er überhaupt abgenommen wird, weil es eben so ist, dass Auslandsthemen, vor allen Dingen mit Vögeln, dann doch ein bisschen schlecht abgenommen werden von den Sendern, weil sie sagen, was hat denn der Vogel, was hat der denn mit uns zu tun? Irgendwie müssen wir da die Deutschen mit reinpacken und wir haben dann überlegt, was können wir denn tun, weil wir unbedingt dieses Thema machen wollten. Wir wollten unbedingt Wilderei, Vögel und Wilderei für die Reportage oder für irgendein Format anbieten. Und ja, ich weiß noch genau, wie du da saßt und wie wir überlegt haben. Komisch, ich weiß nicht warum, aber genau dieser Moment, ich weiß noch, wie wir darüber geredet haben und wie du dann angefangen hast zu recherchieren, zu gucken, was gibt es in Deutschland. Ja,
das war noch ganz astreine journalistische Handarbeit, die da stattfand. Da wurde dann losrecherchiert und dann lostelefoniert. Und dann
ja, und ich gesagt, weißt du noch, glaube, wie wir uns gefreut haben, dass wir jemanden gefunden haben?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, ich glaube, ganz wichtig, um die Geschichte verständlich zu erklären, wir reden ja immer davon, dass es so ein besonderer Vogel mit einer besonderen Geschichte und so weiter ist. Ich glaube, wir müssen jetzt mal einmal die Katze aus dem Sack lassen und sagen, dass dieser Vogel gewildert wird. Er wird seit Jahrhunderten in Frankreich auf dem Zug gefangen und gegessen. Und das ist wirklich dahingehend besonders, weil es ja ein sehr kleiner Vogel ist, ein sehr unbekannter Vogel und vor allem jetzt ein sehr seltener Vogel. Und das Ganze macht natürlich eine besondere Dramatik.
Ja, und in Deutschland eben mit viel Geld versucht weiter die Population aufrecht oder zu unterstützen. Und parallel, es geht ja auch um EU-Gelder, was das Ganze ein bisschen politisch macht und auch ein Problem im Naturschutz, Artenschutz im Allgemeinen ist in Europa. Auf der einen Seite in Deutschland mit viel Geld versucht den Schutz zu kontrollieren, ja, etc. Und auf der anderen Seite in Frankreich wird er dann abgefangen und gemütlich gefressen.
Und gegessen. Und das ist, an sich haben wir jetzt aber auch schon zusammengefasst, was so ein bisschen die Storyline ist, was natürlich ein Aufreger ist, wo man drüber einen Film machen könnte. Ne? Also das ist ja das, was eigentlich ja das Krasse ist. Und er wird eben in Deutschland, wie wir gerade gesagt haben, ist sehr selten. Es gibt Programme, die ihn schützen, was schon mal toll ist, weil es ist, wie gesagt, ein kleiner Vogel, ein unbekannter Vogel, kein Seeadler oder so. Und wir haben dann eben eine Biologin gefunden, Petra, die auch in unserem Buch steht, ganz tolle Frau, die sich seit Jahren in Niedersachsen mit diesem Vogel wissenschaftlich auseinandersetzt und die ein Schutzprogramm betreut hat, was in Zusammenarbeit mit Landwirten so Schutzstreifen an den Ackerrändern angelegt hat. Also eigentlich so ein bisschen wie Blühstreifen, aber bezogen auf das, was der Ortolan mag. Und da gibt es so ein paar Pflanzen, die besonders gut sind, so Erbsen und irgendwelche Ranken, die wo der Fuchs auch ungern durchgeht zum Beispiel. Also die gleichzeitig das Nest am Boden schützt. Und das hat sie entwickelt und betreut und mit den Landwirten natürlich auch, ich sag mal, erarbeitet, weil sie muss von Tür zu Tür gehen und sagen, guten Tag, wir möchten gerne so und so viel Fläche von deinem Acker haben, um dort etwas für einen Vogel anzubauen, wovon du erstmal nichts hast und du wirst aber entschädigt. Und das ist eben ein politisches Programm, was großartig ist, meiner Meinung nach, weil das ist der Naturschutz, den wir eigentlich brauchen, weil der Landwirt am Ende auch keinen Verlust hat, also finanziell. Und darum geht es ja nun mal oft, leider.
Ja, und vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, um jetzt wieder auf die Filmproduktion einzugehen. Ich weiß noch, dass die Petra null Bock hatte, mit uns zu arbeiten. Ja, auf die hatte Film. Zero Bock. Gar nicht. Und ich weiß noch, wie du völlig deprimiert, weil wir hatten uns ja so gefreut, dass da vor allen Dingen auch eine Frau Ornithologin unterwegs ist und dann hat sie beim ersten Gespräch, war sie doch ziemlich, hatte eigentlich keinen Bock und ich weiß noch, wie wir gesprochen haben und gesagt haben, wir müssen sie noch einmal anrufen, wir müssen mit ihr reden, wir müssen ihr das nochmal erklären und dann haben wir das gemacht und dann hat sie zugesagt und das war wirklich für uns so, weiß ich noch, also es gab so viele, viele Momente bei dem Film. Ja.
Und im Nachhinein wird mir auch klar, ich bin ja auch im Naturschutz ehrenamtlich viel aktiv und es ist auch einfach so ein Ding. Du stellst dich mit deinem Gesicht vor die Kamera und kritisierst Dinge und kritisierst die Landwirtschaft und musst gleichzeitig weiter mit denen arbeiten. Ne? Also ich kann das total nachvollziehen, dass man nicht sofort sagt, juhu. Das ist, vor allem wenn man keine Rampensau ist. Es ist nicht einfach. Man muss sehr viel reden, man muss sie über Jahre überzeugen, dass die da nichts, dass den Landwirten nichts weggenommen wird, dass sie das entschädigt kriegen und so weiter. Und stell dir vor, du sagst einen falschen Satz im Fernsehen und das ganze Vertrauen ist weg. Und das wird mir im Nachhinein bewusst, dass das eben auch eine Rolle gespielt hat. Wir haben dann aber hinbekommen, dass sie unsere Protagonistin wurde, was ich nach wie vor ganz toll finde, weil wir klar gemacht haben, jemand muss für den Vogel sprechen. Ja. Der Vogel kann nicht sprechen. Und das ja, hat, kann niemand besser als sie, die sich seit Jahrzehnten inzwischen wahrscheinlich, damals seit Jahren mit dem Vogel auseinandersetzt.
Ja, und sie hat, ne? Das, es war auch so rührend, weil wir, als sie am Anfang war, sie, wie gesagt, noch so ein bisschen scheu und dann durch den Dreh und durch das Kennenlernen, was für eine tolle Person und wie, ja, wie wir am Ende wirklich so total, wie sie, ja, wirklich freundschaftlich am Ende war. Das war so schön zu sehen und ja, also es war wirklich schön.
Und auch jemanden kennenzulernen, der so brennt für eine Sache, für einen Schutz von so einem, von so einem Vogel. Man könnte ja auch sagen, ist doch scheißegal, wenn der nicht mehr da ist. Ist mir jetzt alles zu anstrengend. Also, und das, ja, das ist immer wieder toll, auch in unserer Filmemacher-Karriere, dass man immer wieder solche Leute trifft und denkt, ach, die Welt ist noch nicht ganz verloren. Und da gehört sie definitiv dazu. Also habe ich auch in meinem Herzchen
gespeichert. Und der Dreh, genau.
Auf jeden Fall.
Also war wirklich schön. Und genau, und dann haben wir es eben so weit gehabt, dass wir sie mit an Bord hatten. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie wir den Film angeboten haben. Und wir hatten ja so viel, oder du hattest so viel Recherche dafür gemacht. Und wir hatten den geschrieben und uns so viel Mühe gegeben, den eben für die Formate im Fernsehen irgendwie kompatibel zu gestalten. Und kannst du dich noch dran erinnern, als wir dann die Zusage bekommen haben? Weil ich kann mich da auch noch dran erinnern. Sie hat dann angerufen, ich habe mit ihr telefoniert und danach habe ich dir das gesagt. Weißt du das noch?
Ja.
Da haben wir uns so gefreut.
Ich glaube, da saßen wir schon im anderen Raum.
Nein, da waren wir im Kleinen.
Dann weiß ich
da waren wir im Kleinen und ich habe mit ihr telefoniert und du saßt da und gucktest mich die ganze Zeit so an und da habe ich aufgelegt und habe gesagt, wir machen den Film.
Ach Mann. Ach, wie schön.
Ach Mann.
Ach toll. Ja, das war wirklich toll und ja, nach wie vor, ich meine, das ist auch ein schönes Kapitel im Buch, muss ich sagen, weil das auch alles da noch sehr gut, sehr genau erzählt wird. Ich habe sehr viele Erinnerungen an diese Zeit, weil ich einfach ein junger Filmemacher war und meine Vogelliebe ausleben konnte. Also auch, und danke auch an dich, dass du so ein Vertrauen in mich hattest.
Ja, ja, war toll.
Ja, aber es ist ja einfach was Besonderes, so ein kleiner Vogel und den keiner kennt. Und das haben wir gut gemacht. Übrigens, bevor wir das vergessen zu sagen, was ich ganz toll finde, den gibt's immer noch online in der Mediathek. Also man kann, oder wieder, jedenfalls kann man ihn in der ARD-Mediathek gucken, wenn man das eintippt in eine Suchmaschine. Singvögel als Delikatesse, Fragezeichen, Kampf um die letzten Ortolane, glaube ich. So heißt er. Und deswegen, also kann ich allen nur ans Herz legen, weil wir reden ja gerade über den Film und auch weiterhin, da mal reinzuschauen und sich den anzugucken. Ist ein schöner Film über den Vogel und vor allem über Menschen, die den Vogel lieben und die alles für ihn geben, nicht nur
Petra. Absolut, genau, nicht nur Petra. Es gab ja auch noch vom Komitee gegen den Vogelmord, von dem ja überhaupt diese Information stammt, dass es Vögel gibt, die gewildert werden in Frankreich. Die machen natürlich auch noch andere Vögel, aber wir haben ja schon oft über die geredet. Aber der Ortolan war auf jeden Fall ein Themengebiet, wo wir total dachten, oh Gott, das ist ja unglaublich, was da passiert, auch wie er gemästet wird etc.
Ja. Und bevor wir darüber reden, möchte ich aber einmal noch kurz über den Dreh im Wendland reden, weil es ist, glaube ich, auch weil es mein erster war und weil es so eine tolle Geschichte ist, habe ich, glaube ich, von kaum einem anderen Dreh so viele Momente noch genau vor Augen. Also dieses morgens da stehen und den Vogel suchen zum Beispiel.
Der erste Dreh.
Und dieser Geruch im Mai von diesen taufrischen Feldern ringsherum. Also dieser Sonnenaufgang und es war alles, es war super, aufregend natürlich, aber es war auch einfach, ich find's krass, wie sich das im Kopf dann so festsetzt, weil es so besonders war.
Nee, und es war auch das Licht
und
war
auch
so
noch,
schön, glaube, und es war irgendwie,
ja,
wir sind um 4 Uhr morgens und dahin und die Sonne ging auf und wir standen alle irgendwie da in diesen Wäldern und mussten eben den Vogel suchen, ne, und wussten nicht, wo ist er denn?
Ja, und vor allem, man hat wenig, also für alle, die es nicht wissen, aber man hat natürlich auch ein gewisses Kontingent an Drehtagen. Das heißt, man kann jetzt nicht 10 Jahre drehen und auf den Vogel warten. So, das heißt, irgendwie müssen wir auch natürlich den Vogel, über den wir die ganze Zeit reden, der ohnehin schon selten ist, irgendwie natürlich mal vor die Linse bekommen. So, das war natürlich noch eine andere Art der Aufregung. Und als dann der Vogel da war und die Petra zum Beispiel, die beringt auch die Vögel, es gibt auch so einen schönen O-Ton, wo sie sagt, ja, wenn ein Vogel wieder hier landet auf dem Baum, wo er beringt wurde, wo ich ihn beringt habe, und er landet dann nach den tausenden Kilometern wieder hier, das ist das schönste Gefühl, der gehört für mich dann zur Familie. Diesen Moment werde ich nie vergessen.
Ja, es war auch total, ja, wir hatten ja, wir hatten ja das Glück, wie gesagt, mit der Petra unterwegs zu sein. Ich weiß noch, wie dann der Ruf kam, hier ist einer, und wir sind dann alle dahin gefahren, ganz aufgeregt und natürlich auch Druck, wie du schon richtig sagst, hoffentlich schaffen wir es, den Vogel zu filmen. Und dann haben wir den Ruf abgespielt von Band, muss ich zugeben, aber ich glaube, unter diesen Umständen war das auch gerechtfertigt mit der Petra zusammen. Und dann weiß ich noch, wie aufgeregt das Männchen da, weißt du das noch, zurückgerufen hat, wirklich, also richtig penetrant und aggressiv hat also dieser Ort, das Ortolanmännchen, gerade total geschwächt noch von der Reise, richtig alles gegeben, um zu zeigen, hör mal, du Arsch, das ist hier meine Singwarte und mein Baum, und kam auch immer angeflogen auf dieses Gerät, und ich fand es so faszinierend. Also wir hatten ein Gerät neben die aufgestellten Netze, da sollten die Vögel gefangen werden, haben wir das Zum Beringen. Ja, das kommt übrigens ja gleich. Ja, ja, ne? Natürlich.
Liebe Leute. Ja, ich sag ja nur, dass wir die nicht, wir haben die nicht gefangen, um die zu filmen. Nein, so weit gehen wir nicht. Sie wurden gefangen, weil Petra sie beringt.
Ja, das ist wichtig. Genau. So. Und dann stand eben dieses Abspielgerät da, und das, der Vogel ist die ganze Zeit dahin. Es war einfach, und irgendwann dann leider auch ins, oder was heißt leider, ist dann auch ins Netz gegangen, und dann konnten wir mit der Petra auch erfahren, wofür sie das macht, was wichtig an der Beringung ist, gerade bei diesem Vogel. Und was mir sehr imponiert hat, muss ich nochmal sagen, wie du schon sagst, die Liebe zu dem Vogel von der Petra, sie die ganze Zeit die Priorität auf dem Vogel hatte. Also es war null so, dass sie das länger halten wollte, sondern sie hat die ganze Zeit gesagt, nein, ich mache das jetzt und dann lasse ich den Vogel frei, weil die sind sowieso schon geschwächt durch die lange Reise, und ich möchte sie nicht mehr stressen als nötig. Und das fand ich toll.
Nur weil ihr da mit eurer Kamera nicht klarkommt. Es ist ist wirklich toll gewesen. Eine schöne Anekdote auch noch aus dem Wendland ist, wie unser Kameramann dann in einem Tarnzelt saß und stundenlang gefilmt hat und mir immer schrieb, ich hab einen. Und ich so, oh ja, geil, geil. Und das Ergebnis war, dass wir 7 Stunden schönste Aufnahmen von einer Goldammer haben, die leider nie berühmt wurde, weil wir sie nicht verwenden konnten. So sieht es aus.
Dafür haben wir mit dem Nikolai drehen können, der wirklich die schönsten Aufnahmen macht. Wirklich ein ganz begnadeter Kameramann, der aber kein Tierfilmer ist in dem Sinne. Aber es war wirklich ein schönes Team auch insgesamt, der Drehen, ne?
Ja, das war eine ganz tolle Zeit. Also ich würde das auch sofort wieder machen. Ich würde auch gerne mal, wenn man die Gelder und das Fernsehen, wenn das einfach alles so einfach wäre, würde ich auch gerne mal sagen, komm, wir gucken mal, wie es heute aussieht. Und wir gucken mal, wie es vielleicht in den Überwinterungsgebieten aussieht, um zu gucken, was da los ist. Aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann Orti Part 2. Apropos Part 2, ab wann oder was, wie wollen wir denn jetzt hier einen Cliffhanger machen zu unserer zweiten Folge?
Ich würde den jetzt machen.
Oder wie hast du dir das überlegt?
Ich würde jetzt ganz kurz noch gerne über Kultur, über Musik reden, damit wir mit einem schönen Lied
enden. Ah, ich dachte, das machen. Ja, okay, das können wir machen. Und ich teaser kurz an, worum es dann in der nächsten Folge geht. Wir haben es ja jetzt schon dreimal angekündigt oder angedeutet, dass es der gewildert wird. Und es ist eine wirklich nie dagewesene perverse Art, wie in Frankreich dieser Vogel als Delikatesse nach wie vor gegessen wird, gefangen wird, also alles mit der Tradition begründet. Das kennen wir ja in Europa auch vom Stierkampf, das kennen wir von Hahnenkämpfen, das kennen wir aus ganz komischen vom Walfleischessen. Das ist immer dieses Argument, das haben wir ja schon immer gemacht, denn satt wird niemand von diesem Vogel. Also wer darüber mehr erfahren möchte, sollte sich die nächste Folge anhören. Wir haben dann nämlich tatsächlich jemanden gefunden, der mit uns sehr offen darüber gesprochen hat. Und darum geht's dann über unseren Teil, wie wir in Frankreich dem Vogel auf der Spur waren und auch ihn gerettet haben. Das machen wir beim nächsten Mal.
Freue ich mich schon drauf. Und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Gesang des Vogels. Ich habe ihn ja auch angespielt, und ich glaube, vielen wird da oder ist in dem Moment sowieso schon da der Klang bekannt vorgekommen. Und man sagt, dass die 5. Sinfonie von Beethoven auf diesem Gesang basiert ist. Natürlich gibt es da jetzt keinen Beweis für, aber Beethoven hat ja öfters Vögel als Inspiration genommen. Gibt es auch andere Lieder. Ich glaube, ich hatte auch mal eins, aber jetzt ist mir der Titel entfallen. Aber die fünfte Sinfonie von Beethoven ist auf jeden Fall, wenn man hört, dann weiß man alles klar. Das ist ja 1:1 Ortolan. Es gab auch welche, die Goldammer gesagt haben, dass sie, aber ich glaube, die kannten den Ortolan einfach nicht. Oder haben sie ihn verwechselt oder was auch immer.
Ja, also es gibt viele Quellen, die sagen, es ist der Ortolan, und ich finde die Geschichte eigentlich auch schön, weil es auch zeigt, also Beethoven kommt ja aus Bonn, und es war einfach früher, man ist rausgegangen aus der Stadt, Lust wandeln und irgendwie hat sich inspirieren lassen von der Natur. Und was dort für ein Vogelkonzert zu seiner Zeit gewesen sein muss, das können wir uns heute, glaube ich, nicht vorstellen. Und das, diese Vorstellung berührt mich auch. Und dass er dann aber vielleicht auch deswegen, was ich eben meinte, dieses leicht melancholische, da rausgenommen hat und gesagt hat, das wird jetzt Teil der fünften Sinfonie, ist einfach nur berührend, weil es zeigt, wie eng der Mensch in seiner Kultur mit unseren Vögeln eigentlich schon immer verbunden ist.
Absolut. Genau, also dann kommt jetzt hier Ludwig von Beethoven, 1807, 1808 entstanden, die fünfte Symphonie, und wir sprechen uns ganz bald, und es geht weiter.
Wir können nämlich auch Hochkultur, weißt du, Antonia? Können wir auch. Und jetzt spielst du hoffentlich nicht die neunte.
Also, Mardiot, schönen Tag noch, und wir sprechen uns ganz bald, Philipp, ne? Tschüsschen.
Tschüssi. Thank you.
Musik.